Claudius, kann ich dir zu Beginn direkt eine recht persönliche Frage stellen?
Na klar.
Kannst du dich an deinen ersten STI erinnern, an deine erste sexuell übertragbare Infektion?
Oh, da muss ich aber ziemlich weit in meinen Erinnerungskisten kramen. Aber ja, ich kann mich noch daran erinnern, das war vor einigen Jahren beim Berlin Pride und ich war alleine dort zum ersten Mal und habe einen süßen Italiener kennengelernt. Erst auf der Straße, bei der Demo und dann später sind wir uns auch im Club begegnet und irgendwie sind wir dann auch in einem Hotelzimmer gelandet gemeinsam. Und ja, ein paar Tage später habe ich dann ein paar Flecken in meiner Hose bemerkt und wie es so schön heißt, einen eitrigen Ausfluss, also ein eher unschönes Souvenir an dieses Pride-Wochenende. Aber ja, bin zum Arzt gegangen, ich wurde untersucht, es wurde auch ziemlich schnell dann festgestellt, dass das eine Gonorrhoe war, also Tripper, und die war dann auch schnell wieder weg, als ich die Antibiotika genommen habe.
Okay, vielen Dank. Ja. Thanks for
sharing. Ich glaub, die Erinnerungen an die Vergangenheit.
Ich glaube, wir sind der einzige Podcast, der in der ersten Minute schon über eitrigen Ausfluss spricht. Aber I love it. Darum geht's.
Ja, hoffentlich nicht nur.
Hoffentlich nicht nur.
Also, es darf ja auch ruhig um die schönen Dinge gehen, die davor passiert sind.
Ganz genau, ganz genau. Bei mir war das ein bisschen anders. Ich hatte ein ganz klassisches, also ich war so Anfang 20 oder so und hatte ganz klassisch ein Sexdate. Und das war alles gut und war nett und so. Und dann habe ich 2 Tage später eine Nachricht bekommen. Auch so ganz klischeehaft, ob ich gesund sei oder ob ich etwas hätte, weil der Typ mir schrieb, er hätte, es würde beim Pinkeln brennen oder irgendwie so. Und ich hatte nichts, ich hatte keine Symptome und gar nichts, aber das ist jetzt ja bei dem einen oder anderen STI möglich, dass man selber keine Symptome hat, aber ihn weitergibt und eine andere Person dann Symptome hat. Und dann bin ich zum Arzt, ich glaube damals zu meinem Hautarzt, weil das die nächste Gelegenheit war und war da auch noch ein bisschen, wusste jetzt nicht so genau wohin und was machen und so, keine Ahnung. Und bin dann dahin und habe einen Abstrich machen lassen und mich testen lassen und Antibiotika bekommen direkt und das dann vorbeugend genommen quasi und habe ja dann 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage, keine Ahnung, ein paar Tage später, also saß wirklich auf heißen Kohlen und dann die Info bekommen, dass ich negativ sei. So, also hatte nie was. Ich weiß nicht, wo der Dude es her hatte, aber er dachte wohl, er hätte es von mir. Ich habe danach auch nie wieder was von ihm gehört. Wir haben dann noch so ein bisschen geschrieben über die Ergebnisse. Und eigentlich nach dem Date dachte ich, wir sehen uns irgendwann wieder, aber das war natürlich dann mit der gemeinsamen STI-Erfahrung alles dahin.
Ja, eigentlich schade, denn wo Sex passiert, da können sich eben auch mal ein paar Keime übertragen. Das ist ja auch nichts, was man jetzt großartig beeinflussen kann, aber es ist auch leider häufig so, dass einem dann so manchmal Schuldgefühle vermittelt werden von Leuten, die so eine Info haben. Ich finde es dann ganz schön, wenn man es einfach sagt, wie es ist, ohne jetzt irgendwie schlechte Gefühle sich gegenseitig zu vermitteln.
Finde ich auch. Und damit sind wir mitten im Thema. Willkommen bei Heiß und Heftig. Wir sind Claudius und Lars und wir beantworten dir ab sofort deine Fragen zu sexueller Gesundheit und wir sprechen darüber, wie wir uns alle zwischen Dating, Cruising und Grindr nicht verlieren.
Ja, wir wollen einfach ganz entspannt über diese Themen sprechen. Du kannst nur zuhören oder aktiv mitmachen. Schreib uns zum Beispiel deine Fragen zu unseren Themen an hallo@heißheftig.de. Oder schreib uns auf Instagram unter @heißheftig. Da findest du uns.
Der Podcast Heiß und Heftig gehört zu Gentlequeer. Das ist ein Projekt der AIDS-Hilfe Baden-Württemberg. Das Projekt soll dir helfen, deine Fragen zu sexueller Gesundheit zu beantworten.
Und genau das machen wir hier ab sofort.
Okay, dann lass uns anfangen. Wir möchten gleich mit unserem ersten Gast, Armin Schaffberger, über die DoxyPep sprechen. Also die vorbeugende Einnahme eines Medikaments, um zu vermeiden, sich mit einer STI anzustecken. Aber bevor wir das machen, sag mir doch mal, wann hast du das erste Mal von DoxyPep gehört?
Ich glaube, ich habe vor einigen Jahren erstmal darüber gelesen, dass es also ein Antibiotikum gibt, was man nehmen kann, um sich vor bakteriellen STI zu schützen. Und dann habe ich es in den letzten Jahren auch immer häufiger in der Szene mitbekommen, auch im Bekannten- und Freundeskreis, dass es ab und zu genutzt wird, gerade wenn man ein besonders wildes Wochenende irgendwie hinter sich hat, dass man dann also so ein Antibiotikum nimmt und dann geschützt ist vor einigen STIs wie eventuell Syphilis oder Chlamydien. Und dann auch auf Social Media. Also ich habe jetzt immer mehr, also gerade aus den USA, auch Infos bekommen von schwulen Sexual-Influencern, die erzählen von der DoxyPep und was das für eine tolle Möglichkeit wäre, sich zu schützen. Oder auch von Firmen, die hierzulande die Vorsorge mit Antibiotikum vor STI irgendwie anpreisen und ziemlich aggressiv auch bewerben. Ich habe es häufig in Stories gesehen, dass das dann so angepriesen wird, zum Beispiel als Plan D. Und ich schätze mal, das steht dann für Plan Doxy oder Doxycyclin. Es sind dann meistens so Online-Dienste, die einem irgendwie eine Online-Verschreibung auch ermöglichen möchten. Da frage ich mich auch immer, über die Risiken, die damit vielleicht verbunden sind, wird gar nicht gesprochen. Es ist ja schon ein Antibiotikum.
Jetzt haben wir schon über unsere ersten STI gesprochen, aber wir haben uns da gar nicht so richtig vorgestellt. Wer bist du denn, Claudius?
Ich bin Claudius aus Stuttgart. Ich arbeite für die AIDS-Hilfe Baden-Württemberg und ich bin selbst schwul und daher natürlich auch häufiger mal in der Szene unterwegs.
Genau, und ich bin Lars, ich bin auch aus Stuttgart und auch schwul und auch in der Szene unterwegs.
Na sowas.
Ja, genau, so ein Zufall. Und wir sprechen jetzt regelmäßig hier in diesem Podcast über sexuelle Gesundheit.
Und Lust und was alles gut und schlecht laufen kann und wie man sich vielleicht auch schützen kann dabei.
Und wir haben jetzt ja schon unsere Geschichten erzählt von unseren ersten STI. Und was diese Geschichten vor allem zeigen, finde ich, ist, dass jeder STIs bekommen kann. Das gehört, wenn man Sex hat, einfach dazu und das zeigen tatsächlich auch die Zahlen.
Bei Chlamydien soll es ca. 300.000 Neuinfektionen im Jahr geben in Deutschland. Das sind über 800 am Tag. Wie viele es wirklich sind, weiß man natürlich nicht. Die Infektionen sind nicht meldepflichtig und viele STIs verlaufen symptomfrei, man bemerkt sie also oft gar nicht und kann sie deshalb weitergeben, ohne es zu merken. Neben Chlamydien gibt es ja zum Beispiel noch den Tripper, also die Gonorrhoe, Herpes genitalis, die Syphilis, Feigwarzen, das sind also humane Papillomviren, beziehungsweise HPV und natürlich HIV.
Es gibt einige Möglichkeiten, sich vor sexuell übertragbaren Infektionen zu schützen. Viele kennen ja das Kondom oder die PrEP, also die vorbeugende Einnahme einer Tablette zum Schutz vor HIV. In den letzten Jahren habe ich aber auch immer wieder was von der DoxyPrEP oder DoxyPrEP gehört, wir haben ja gerade eben schon drüber gesprochen, also die vorbeugende Einnahme eines Antibiotikums, um sich vor bestimmten STIs zu schützen. Das ist in dieser Form eigentlich noch nicht zugelassen, wird aber trotzdem schon gemacht. Wir haben euch vor dem Gespräch gefragt, ob ihr die DoxyPrEP schon kennt und warum ihr sie nehmt. Hier sind ein paar eurer Antworten.
Mit meinem Hausarzt habe ich über DoxyPrEP gesprochen. Er betonte auch, dass es nicht dafür zugelassen wäre, es aber für Gruppensex und Co. schon sinnvoll sein kann.
Ich nutze gelegentlich DoxyPrEP, um mich zu schützen. Es gibt mir ein sichereres Gefühl, dennoch bin ich vorsichtig mit der Nutzung, da ich auch Angst vor Resistenzen habe.
Ich bin kein Fan der DoxyPrEP. Ich sorge mich vor Resistenzen und anderen Nebenwirkungen.
Ich hatte noch Tabletten übrig. Nur deswegen konnte ich sie nehmen. Hat sich irgendwie illegal angefühlt, gleichzeitig aber auch gut.
Und darüber sprechen wir jetzt mit Armin Schaffberger. Er ist freiberuflich tätiger Arzt und Gesundheitswissenschaftler und arbeitet unter anderem für die Deutsche AIDS-Hilfe. Und er kennt sich aus mit STIs und kann uns erzählen, was die Doxy ist und wo es Probleme geben könnte.
Davor noch ein kurzer Hinweis. Wir sprechen heute über die DoxyPrEP und DoxyPrEP, nicht über die HIV-PEP und HIV-PrEP. Das klingt alles sehr ähnlich. Bei der HIV-PEP und PrEP geht es um die vorbeugende Einnahme eines HIV-Medikamentes, um sich vor HIV zu schützen. Heute geht es aber um die vorbeugende Einnahme des Antibiotikums Doxycyclin, um sich gegen bestimmte bakteriell übertragbare Infektionen zu schützen. Aber dazu gleich mehr.
Hi Armin, schön, dass du da bist, hier bei uns im Podcast. Lass uns ganz einfach einsteigen. Sag uns zum Anfang gerne, was ist die Doxy und was ist die PEP und was ist die DoxyPrEP?
Na, Doxy ist ein Antibiotikum, ein sehr altes schon Antibiotikum, von dem wir schon sehr viel wissen und das oft angewendet wird, das sehr breit wirkt, nicht nur auf wenige Bakterien, sondern auf reichlich Bakterien. Und die PEP ist eine Postexpositionsprophylaxe, so heißt es. Das kennt man eigentlich so ein bisschen aus der Notsituation, wenn irgendwas passiert ist, zum Beispiel Sex, bei dem HIV hätte übertragen werden können, dann ist es die HIV-PEP, dass man Medikamente einnimmt nach dem Ereignis, jetzt nach dem Sex, um eine HIV-Infektion zu verhindern oder auch um Hepatitis B zu verhindern, da kann man das auch machen. Man setzt also Medikamente ein, um eine Infektion zu verhindern. Und hier ist es jetzt aber schon meistens eher eine geplante Situation. Also man nimmt das Medikament schon praktisch recht gezielt, um nach dem Sex eben vor allem Syphilis, aber auch Chlamydien zu verhindern. Man hat anfangs überlegt, bevor es diese Studien zur Wirksamkeit der DoxyPrEP gab, ob man auch die Gonorrhoe, also den Tripper, verhindern könnte, aber das klappt nicht. dazu sind die Bakterien schon zu resistent. Also es geht um die Verhinderung von Syphilis und auch Chlamydieninfektionen.
Jetzt hast du gerade schon Studien erwähnt zu dem Thema. Was sind das denn für Studien? Was wurde denn da erforscht?
Es gibt nun einige Studien, die gemacht wurden mit schwulen Männern und transgender Frauen, die gezeigt haben, dass, wenn man das richtig anwendet, die Doxypep, dass es sehr effektiv ist in der Verhinderung von Syphilis und Chlamydieninfektionen. Man kann zumindest 4 von 5 Infektionen verhindern. Was nicht geklappt hat, ist zu beweisen, dass es auch mit Frauen funktioniert. Eine Studie mit Frauen hat keine Wirkung ergeben. Das lag allerdings auch daran, dass diese Frauen im südlichen Afrika die Tabletten nicht zuverlässig eingenommen haben.
Für welche Menschen und für welche Situationen kommt denn dann die Doxypep überhaupt in Frage?
Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt mittlerweile aus dem angloamerikanischen Raum, also USA, Großbritannien, Leitlinien. Leitlinien dienen ja immer den Ärzten so als Hilfestellung, wenn sie eine Medikation verschreiben. Und in diesen Leitlinien steht, die Doxypep könne eingesetzt werden bei schwulen Männern und transgender Frauen, die häufig die Partner wechseln und die auch im letzten Jahr eine Geschlechtskrankheit oder mehrere Geschlechtskrankheiten hatten, die also ein hohes Risiko haben, in der nächsten Zeit auch wieder eine Syphilis- oder Chlamydieninfektion zu haben.
Die Rede ist hier übrigens nur von schwulen Cis-Männern. Zu Trans-Männern liegt leider noch keine Forschung vor. Wir hatten ja auch vorher eine Umfrage gemacht unter unseren Followern auf Instagram.
Ich habe die Doxy ein paar Mal ausprobiert, zum Beispiel nach wilden Partywochenenden in Berlin, Köln oder Brüssel, nach CSD-Wochenenden oder nach Chills. Da hatte ich dann jede Menge Sex mit vielen Männern auf den Partys, im Darkroom oder bei privaten Sexpartys. Ich bin auf PrEP, aber manchmal frage ich mich schon, wie safe das sein kann, wenn man so viel von einem Arsch oder Schwanz zum nächsten hüpft.
Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich nehme die Doxy, nachdem ich auf einem Chill war oder zum Beispiel nach dem Lab in Berlin. Dadurch hat sich meine Ansteckung drastisch gesenkt. Vorher hatte ich danach immer entweder Chlamydien oder Tripper oder beides zugleich.
Und da kam auch sehr häufig so diese Situation oder die Erfahrung mit der Doxypep, dass es auch gemacht wird, gerade nach Ereignissen, wo man vielleicht mit mehreren Sexualpartnern Sex hatte an einem Wochenende oder während einer Chill-Party. Wäre das so der klassische Anwendungsfall auch?
Ja, das wird in diesen Leitlinien auch erwähnt. Personen, die an Gruppensex teilnehmen oder Chemsex-Erfahrung haben, Chemsex praktizieren und dabei eben auf viele Partner treffen, dann und möglicherweise ein hohes Risiko haben für so eine Geschlechtskrankheit. Ja.
Und was müssen die dann machen? Also was passiert dann? Nehme ich dieses Medikament irgendwie, keine Ahnung, eine Woche später oder wie wird das angewendet?
Die Doxypep sollte möglichst kurzzeitig nach dem Sex eingenommen werden. Also möglichst innerhalb von 24 Stunden. In den Leitlinien wird gesagt bis zu 72 Stunden. Aber wer so lange wartet, vergibt praktisch die Wirkung dieser PEP. Also eine hohe Wirkung hat es natürlich, wenn man es möglichst kurzfristig nach der Exposition, nach dem Kontakt mit dem Erreger einnimmt. Denn je länger man wartet, desto besser können sich die Bakterien teilen und vermehren. Und wenn es mehr Bakterien sind, also wenn man zum Beispiel 2 Tage, 3 Tage, also 72 Stunden wartet, dann muss man mit dieser einen Tablette Doxycyclin, 200 Milligramm, schon viele Bakterien praktisch bekämpfen. Und das funktioniert dann nicht mehr so gut. Da bräuchte man dann eigentlich schon eine richtige Therapie. Therapie heißt dann etwas mehr Antibiotikum. Also möglichst kurzzeitig, am besten innerhalb von 2 Stunden oder 24 Stunden, das ist das Beste.
Das klingt ja erstmal alles gut, also oder? Also es gibt eine Situation, in der ich mich mit einem STI infizieren könnte und es gibt ein Medikament, das ich nehmen kann und dann ist es weg. Warum gibt es trotzdem eine Diskussion? Warum ist es nicht zugelassen, diese Anwendung?
Die ganze Methode ist hochkontrovers und hochkontrovers und strittig auch innerhalb der Ärzteschaft. Und nun gibt es so einen kulturellen Unterschied, sage ich mal. Im angloamerikanischen Raum wird die Methode eher erforscht und beworben und praktiziert. Da kennt man weniger Bedenken. Im so deutschsprachigen Raum, wir sind da so in der Gesamtheit sehr viel zurückhaltender und bedenken eher, was denn Negatives daraus resultieren könnte. Und da lehrt uns die Geschichte ja, dass wenn man Antibiotika massenhaft verschreibt und wie in diesem Fall sogar noch zur Prophylaxe, also zur Vorbeugung, dass man da der Resistenzentwicklung Tür und Tor öffnet. Und das ist eben problematisch.
Der Begriff Resistenzen hast du jetzt erwähnt und der begegnet einem ja auch in der Diskussion natürlich immer wieder. Kannst du in ein, zwei Sätzen nochmal sagen, was Resistenzen sind?
Na, Bakterien haben die Eigenschaft, sich zu verändern, Stoffwechsel zu verändern zum Beispiel, um damit der Wirkung eines Antibiotikums auszuweichen. Unser Antibiotikum wirkt dann nicht mehr so gut oder im Extremfall gar nicht mehr. Und das erschwert eine Behandlung, wenn es ein Bakterium ist, das uns krank macht, also ein Krankheitserreger. Es gibt verschiedene Antibiotika, wenn eins oder zwei oder drei nicht mehr wirken, weil das Bakterium eine Resistenz entwickelt hat, dann kann man meist noch ein anderes einsetzen. Aber, das sollte man nicht vergessen, das geht nicht endlos so weiter. Bei manchen Bakterien, die sehr schnell Resistenzen entwickeln, wie zum Beispiel der Erreger des Trippers, die Gonokokken, da ist es so, dass man schon in manchen Fällen bei sehr resistenten Bakterien Probleme hat mit der Therapie. Man kann immer noch therapieren, aber es gibt Probleme. Und Probleme heißt dann, es ist schwerer, ein Ersatzantibiotikum zu finden. Und meistens sind diese Antibiotika dann auch nebenwirkungsreicher und die Behandlung komplizierter. Es ist nicht mehr so einfach wie mit diesem Doxycyclin, von dem man mal eine Tablette einnimmt. Studien laufen ja nicht so lange Zeit. Die laufen vielleicht 2 Jahre, das ist schon gut. Und dann kann man feststellen, die Wirkung ist da. 4 von 5 Infektionen werden verhindert. Prima. Also das gilt aber nur für Syphilis und Chlamydien, nicht für andere Erreger. Wir haben eine hohe Wirkung und die Nachteile zeigen sich ja oft erst später. Also wenn es an die Resistenzentwicklung geht zum Beispiel, dass Bakterien resistent werden. Nun sind die beiden Erreger, um die es hier hauptsächlich geht, ich sag's mal so, relativ resistenzfaul, die machen nicht viele Resistenzen. Deshalb wirkt ja dieses sehr alte Antibiotikum immer noch gegen diese beiden Erreger. Aber es gibt ja viele Bakterien im Körper, die wir brauchen, die guten Bakterien zum Beispiel im Darm, die damit auch traktiert werden. Und auch andere Erreger, wie so Staphylokokken, die wir in und auf uns tragen und die auch resistenter werden, wenn wir Antibiotika einnehmen. Und wenn wir dann vielleicht 5 oder 10 Jahre später mal ins Krankenhaus müssen und eine Infektionskrankheit haben, könnte es sein, dass diese Erreger eben dann resistent geworden sind oder diese Eigenschaft haben manche Bakterien, dass sie ihr Resistenzgen, das sie entwickelt haben, an andere Bakterien, die wir im Körper haben, weitergeben. Also diese ganze Resistenzgefahr, die in der Methode liegt, die Auswirkungen können wir noch gar nicht so richtig absehen. Also über das Negative können wir nur mutmaßen. Wir können noch keine genauen Ergebnisse berichten.
Gegen welche Erkrankungen wirkt eine Doxy-PEP denn auf jeden Fall mal gar nicht, dass wir da auch nicht durcheinander kommen? Was für andere STIs gibt es denn da noch, die nicht mit so einem Antibiotikum behandelt werden können?
Also generell alle STIs, die nicht von dem Bakterium verursacht werden, das ist Herpes, HIV, Hepatitis-Viren, alle Viren, HPV, diese Viren, die zum einen Feigwarzen verursachen, zum anderen aber auch Krebs verursachen. Die können wir mit keinem Antibiotikum behandeln. Da wirken Antibiotika nicht. Und bei den bakteriellen Geschlechtskrankheiten ist es so, dass die Doxy-PEP gegen Gonokokken meist schon aufgrund von Resistenzen wirkungslos ist. Gegen viele Mykoplasmen ist es schon wirkungslos. Gegen Syphilis und Chlamydien ist die Wirkung da.
Ich habe jetzt allerdings auf Social Media gerade Videos gesehen von, sag ich mal, schwulen amerikanischen Sexualberatern, die die Doxy-PEP sehr positiv darstellen und empfehlen. Und da wird häufig auch der Tripper oder die Gonorrhoe genannt als Wirkungsbereich. Warum wird es in den USA teils noch mehr empfohlen als bei uns?
Na, die Studien waren alle so aufgebaut, dass man auf 3 Krankheiten geschaut hat: Syphilis, Chlamydien und der Tripper. Aber gegen den Tripper zeigen die Studien kaum Wirkung. Es ist ein bisschen unterschiedlich noch von Land zu Land, je nachdem, wie die Resistenzsituation bei den Gonokokken ist. Aber im Prinzip ist es zu vernachlässigen.
Wie wirkt sich denn Doxy auf die Darmflora aus? Und was macht denn die Darmflora eigentlich? Warum brauchen wir die überhaupt?
Jedes Antibiotikum wirkt sich auf die Darmflora aus. Wir haben in der Darmflora unheimlich viele verschiedene Bakterien und wissen eigentlich auch noch gar nicht alles über die Darmflora, welche Erkrankungen sie mit verursachen kann und welche nicht. Wenn man in den Zeitungen schaut der letzten Jahre, dann wird zu vielen Krankheiten Zusammenhang hergestellt zwischen Darmflora und Krankheit, ob das Alzheimer ist, Parkinson, Depression, chronische Darmerkrankungen und. Es findet sich mittlerweile fast keine Krankheit, die nichts mit dem Darm zu tun haben soll. Ob das jetzt alles ein bisschen im Überschwang gesehen ist die letzten Jahre, weiß ich nicht. Klar ist, die Darmflora hat eine ungeheure Bedeutung für unsere Gesundheit. Und klar ist auch, mit Antibiotika traktieren wir diese Darmflora, unser sogenanntes Mikrobiom. Und wir wissen noch nicht alles, aber wir beeinflussen wahrscheinlich sehr negativ den mit der Einnahme von Antibiotika auch unser Mikrobiom.
In 90% der Fälle klappt es wirklich gut. Sogar nach fast 72 Stunden nach dem Kontakt und das nach Abenden wie Lapdance in Berlin. Für den Magen-Darm-Trakt ist es weniger erfreulich.
Seit ich die Doxy nehme, hatte ich keine Geschlechtskrankheit mehr. Obwohl ich so sexuell aktiv bin wie nie zuvor. Ich habe danach zwar ein oder zwei Tage lang leichten Durchfall, aber ich finde, es lohnt sich.
Da passen ja auch so ein paar Aussagen dazu von der Umfrage, die wir gemacht haben, dass manche auch dann berichten, sie bekommen insbesondere dann Durchfälle auch nach der Einnahme von Doxycyclin, neben der Bedeutung, die du gerade ja auch genannt hast, für die Gesundheit insgesamt und vielleicht auch für Bereiche der Gesundheit, die wir noch gar nicht erfasst haben, die noch gar nicht genügend erforscht sind.
Also die Auswirkung auf den Magen-Darm, also dass es Magenprobleme, Darmprobleme verursachen kann. Das ist eine normale Nebenwirkung des Doxycyclins. Und man muss immerhin auch 200 Milligramm einnehmen. Das ist eine Menge, die auch Nebenwirkungen durchaus machen kann im Magen-Darm-Trakt.
Hast du denn da irgendeinen Tipp vielleicht, wie Menschen damit umgehen können, wenn sie eben, oder was sie machen sollten, nachdem sie Doxycyclin genommen hatten, um das wieder zu normalisieren?
Das fängt mit der Einnahme an. Ich sollte das im Stehen einnehmen und mindestens ein Glas Wasser nachtrinken, damit die Tablette nicht in der Speiseröhre hängen bleibt. Da kann sie nämlich Schäden schon verursachen. Also die muss durch in den Magen, deshalb nicht hinlegen, wenn man die Tablette einnimmt. Erstmal noch 10 Minuten aufrecht bleiben, was trinken. Das andere ist, gut ist es für den Magen, wenn man das mit etwas Nahrung einnimmt, nicht auf den nüchternen Magen. Ja, irgendwas dazu, eine Kleinigkeit essen, hilft, um Magen-Darm-Beschwerden zu reduzieren. Wenn man Magen-Darm-Beschwerden hat, dann möglichst eher Schonkost, also nicht ein Schnitzel hinterher essen, sondern leichte Dinge, Reis oder was leicht verdaulich ist eben, dass man den Magen-Darm-Trakt nicht noch unnötigerweise belastet. Und dann ist eben die Frage, wie viel von dieser PEP nimmt man ein? Also das sollte dann möglichst, um den Magen-Darm zu schonen, eben die Ausnahme sein, dass man so eine Prophylaxe einsetzt. Es ist natürlich ein Unterschied, ob jetzt ein Mann aus Stuttgart zum Beispiel 2 oder 3 Mal im Jahr nach Berlin reist für ein Wochenende und da eine hohe Gefährdung hat für jetzt der Syphilis oder vielleicht auch schon in den letzten Jahren schon immer von so einem Wochenende mit einer Syphilis zurückgekehrt ist, ob der das 2 Mal im Jahr macht oder ob er es jede Woche macht oder 2 Mal in der Woche. Also es ist auch ein Mengenproblem, wie häufig man das eben einnimmt und das sollte man eben berücksichtigen.
Gibt es denn noch weitere Nebenwirkungen?
Was man auch bedenken muss, ist, dass es keine gute Idee ist, sich nach der Doxycyclin-Einnahme in die pralle Sonne zu legen oder in der Sonne ohne Sonnenschutz, eine Fahrradtour zu unternehmen, denn Doxycyclin erhöht unsere Empfindlichkeit gegenüber der Sonnenstrahlung und führt dazu, dass wir schneller einen Sonnenbrand bekommen und sehr viel intensiver. Also Sonnenschutz hinterher oder Sonne meiden.
Wir hatten ja auch vorher gesagt, das wird ja häufig im Zusammenhang mit Partys oder mit Chemsex auch eingenommen. Ich weiß allerdings, dass wenn ich mal ein Antibiotikum verschrieben bekommen habe, dass es auch häufig hieß, man sollte dann auf Alkohol verzichten, man sollte vielleicht auch weiß ich nicht, keine Milchprodukte einnehmen. Was gibt's denn da noch zu beachten? Also gerade wenn ich jetzt sage, ich möchte hier eine Party machen und oder Alkohol trinken, vielleicht andere Substanzen zu mir nehmen. Verträgt sich das denn mit Doxycyclin oder mit einer Doxypep, wenn ich die dann später nehme?
Also klar, je mehr Substanzen man nimmt, desto komplizierter wird es. Und desto komplizierter wird es auch dazu, etwas zu sagen, ob da irgendwas wechselwirkt, ob es irgendwelche Wechselwirkungen gibt. Generell gilt, dass Doxycyclin relativ Medikament ist mit relativ wenigen Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Ja, das geht also relativ gut. Aber klar ist, dass man den Körper mit anderen Substanzen einfach zusätzlich belastet, zusätzlich zum Doxycyclin. Das ist ganz klar. Das sollte man möglichst die anderen Substanzen reduzieren.
Du hast vorhin gesagt, die Frage Doxypep, ja oder nein, oder finden wir gut, finden wir nicht so gut, wird kontrovers diskutiert. Wie ist deine Einschätzung, wie das weitergeht, die Diskussion? Also waren wir in diesem Zustand, es wird angewendet, ohne dass es zugelassen ist, und offiziell ist es nicht erlaubt? Oder gibt es da eine Veränderung in absehbarer Zeit? Wie schätzt du das ein?
Es ist schwer, so für die Zukunft einzuschätzen, da ich nicht weiß, wohin die Entwicklung geht und welche Signale aus der Forschung kommen. Kürzlich sagte schon eine Studie, die geschaut hat bei Männern, die die Doxypep regelmäßig anwenden, also zum Beispiel einmal die Woche, dass sich dort mehr Resistenzen bei Bakterien finden lassen. So, also die erste negative Meldung aus der Forschung haben wir schon dazu. Ist das Medikament zugelassen? Es ist jetzt für die Einnahme als PEP nicht zugelassen. Aber das ist ja für Ärzte wichtig, ist ein Medikament zugelassen oder nicht. Für die Art, wie ich das verschreibe, das hat rechtlich eine Bedeutung. Aber für eine PEP muss ein Medikament auch nicht zugelassen sein. Denn man geht ja davon aus, dass da schon Bakterien eben übertragen wurden und kann das dann als eine sehr, sehr, sehr frühe Form der Behandlung verstehen. Es wird ja oft ein Antibiotikum eingesetzt, ohne dass ich vorher teste. Also dann nehme ich ja auch an, dass da Bakterien sind. Und so wäre das auch bei dieser Doxypep. Man kann das also so verstehen, wenn man möchte. Da gibt es aber auch Diskussionen drüber, ob man das so sehen kann. Aber man kann das durchaus so sehen, dass es dafür zugelassen ist, weil ich das Vorhandensein von Bakterien ja vermute oder dem eine relativ hohe Chance gebe, dass es so ist. Und die andere Sache ist die, dass Doxycyclin ja häufig eingesetzt wird und in vielen Hausapotheken vorhanden ist und man nicht viel von dem Medikament braucht. Und im Gegensatz zur HIV-PEP ist es unheimlich billig. Die Tablette kostet weniger als 1 Euro. Also es ist überall vorhanden, es ist billig. Wir müssen davon ausgehen, dass es auch ohne ärztlichen Rat verschrieben wird.
Was kann man den Leuten raten, die sagen, okay, sie wollen sich selber schützen, sie wollen aber natürlich jetzt auch nicht sagen, ich will auf Chemsex nicht verzichten oder auf Chills verzichten oder so, habe jetzt aber halt auch Vorbehalte, ein Medikament einzunehmen, ohne dass es konkret verordnet wurde. Gibt es da einen Mittelweg, was man denen sagen kann, wie sie mit der Situation umgehen können?
Na, ich würde als Arzt nicht dazu raten, dass ohne ärztliche Beratung einzunehmen. Das sollte man grundsätzlich nicht machen. Trotzdem sollte AIDS-Hilfe zu dem Thema beraten, denn nicht alle Tipps werden auch in so einem ärztlichen Gespräch dann weitergegeben und nicht alle Einschränkungen. Vieles wird vergessen. Viele Menschen verlassen die Arztpraxis, haben schon 80% von dem, was da gesagt wurde, eigentlich vergessen, weil sie vielleicht so aufgeregt waren und es gar nicht so aufnehmen konnten. Und von daher ist es sehr gut, wenn es dann noch eine Stelle gibt, die sich dann auch noch mit anderen Themen rund um den Sex auskennt, die dazu beraten kann und die neutral dazu berät, mit allen Vor- und Nachteilen, die es eben zu dieser Methode gibt. Ja, man kann die Vorteile auch nicht ganz wegwischen und die Nachteile eben auch nicht. Und dann muss jeder eben seinen Weg darin finden.
Also wenn ich jetzt überlege, soll ich jetzt eine Doxypep nehmen, ja oder nein, dann haben wir jetzt verschiedene Faktoren, die dafür und dagegen sprechen. Ich habe einerseits die Wirkung natürlich, ich habe auf der anderen Seite vielleicht auch ein gewisses Risiko, ein erhöhtes Risiko, wenn ich jetzt zum Beispiel mit mehreren Personen Sex hatte und dann letztens natürlich noch das Thema Gesellschaft, also ich würde mal sagen die Resistenzen, die sich dadurch bilden können und noch meine persönliche Gesundheit, also das Mikrobiom, die Darmflora. Was würdest du denn sagen, wann sollte man vielleicht mit Ja die Frage nach DoxyPep beantworten und wann eher mit Nein?
Na, ich glaube, das muss jeder für sich selber beantworten, ob Ja oder Nein. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass wenn man sie mit Ja beantwortet, dass man die Einnahme der DoxyPep auf wenige Male im Jahr beschränken sollte. Und da reicht aus meiner Sicht eine Hand zum Zählen.
Ja, das ist doch auch mal eine ganz gute Leitlinie, ja. Eine einfache Richtschnur.
Voll gut, dankeschön. Also, was haben wir jetzt heute gelernt? Die DoxyPep kann vor Syphilis und Chlamydien schützen, wenn du sie nach Sex mit Übertragungsrisiko einnimmst. Man sollte aber nicht zu lange mit der Einnahme warten, am besten innerhalb von 2 bis 24 Stunden nach dem Sex.
Und ganz wichtig, keine Einnahme ohne ärztliche Beratung. Denn als Antibiotikum hat Doxycyclin auch unerwünschte Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Magen-Darm-Probleme und Lichtempfindlichkeit. Außerdem bekämpfst du damit auch die guten Bakterien in deinem Körper, zum Beispiel im Darm, die wichtig für unsere Gesundheit sind.
Deshalb sollte man Doxy auch nicht dauernd nehmen, sondern wenn, dann nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel nach Gruppensex. Zusätzlich kann die vermehrte Einnahme Resistenzen auslösen, das heißt, das Antibiotikum wird auf Dauer gegen viele Krankheiten wirkungslos.
Es geht also nicht nur um die eigene Gesundheit, sondern um das große Ganze. Du solltest dir also gut überlegen, ob die DoxyPep tatsächlich zu dir passt. Ich finde, wir können nicht erwarten, dass Sex absolut keimfrei ist. Körpergerüche, Flüssigkeiten, Haare, Schweiß und Bakterien gehören nun mal zum menschlichen Körper und damit auch zu geilem Sex dazu. STI können dabei mal passieren.
Dafür musst du dich auch gar nicht schämen. Wichtig ist, dich regelmäßig zu testen, damit STI erkannt und behandelt werden können. Und ansonsten einfach locker bleiben, miteinander sprechen und genießen.
Also, falls du noch Fragen zu diesem oder einem anderen Thema aus den Bereichen sexuelle Gesundheit hast, schreib uns gerne an hallo@heißheftig.de. Folge uns auf Instagram. Du findest uns dort unter @heißheftig.
Heiß und Heftig ist ein Podcast von Gentlequeer. Weitere Infos findest du auf unserer Website www.gentlequeer.de und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann.
Ciao Kakao und bis dann.
Wir singen.